könnt ihr aber in der Regel locker 10-20% Beleuchtung einsparen.
Sowas darf normal nicht Edelstahlrost freigelabelt werden.
Ja. Oftmals muss ich schon das Gebäude, schließt schon die Küchendecke aus. Du kommst da rein, da hast du das Gefühl, du bist irgendwo beim Metzger im Schlachthaus.
Vitali, Haube oder Lüftungsdecke? In gewerblichen Küchen, in der Lebensmittelindustrie gibt es die kompakten Abluft-Hauben, Küchenhauben, gibt aber auch die raumüberspannenden Lüftungsdecken. Was ist besser?
Was ist besser? Ja gut, das kommt darauf an, wie die Küche tatsächlich tickt. Also wenn da die Küche aus einem Herd besteht, wo voll fokussiert darauf gekocht wird und ansonsten keine weiteren Kochgeräte vorhanden sind, dann reicht natürlich eine effektive Haube darüber vollkommen aus. Bei Lüftungsdecken hat es den großen Vorteil, dass die großflächig überdecken. Also man spannt quasi die Decke von A nach B, den kompletten Bereich, den kompletten Raum ab. Und so kann man dann tatsächlich individuell jede Kochstelle den Phrasen erfassen und ja, dementsprechend belüften, entlüften. Ne?
Und Holger, wer entscheidet darüber, wenn so eine Küche, so eine Lüftungsanlage geplant wird, Jahre davor sie irgendwann mal genutzt wird, dann wird sie vom Investor, sage mal, wird es angestoßen, der Planer plant, der Nutzer, der Pächter, wer entscheidet denn das, was, wann, wie, wer und was geplant wird, was zur Ausführung kommt?
Also wir kriegen häufig Anfragen, dass ein Planer sich meldet und sagt, hier, wir haben hier ein Projekt mit einer Küche. Und planen uns bitte mal eine Küchendecke. Dann sage ich mal als erstes, okay, jetzt müssen wir erstmal gucken, was gibt überhaupt der Raum und das Gebäude her? Weil oftmals tut sich schon das Gebäude, schließt schon die Küchendecke aus, weil die Raumhöhe gar nicht reicht. Ich brauche ja bei einer Küchendecke im Gegensatz zu einer Haube deutlich mehr Höhe, ja, weil ich ja die ganzen Installationen oben noch drauf machen muss. Und die Decken ja in der Regel deutlich höher hängen wie Hauben. Hauben kann ich ja gemäß DIN bis auf Unterkante 2 Meter hängen und bei einer Lüftungsdecke, die hängt ja in der Regel mindestens 2,50 unterkante Deckenkörper und teilweise auch bis 3 Meter und noch höher. Wenn ich dann noch die Installationsebene drauf habe, komme ich ja, brauche ich mal locker 3,50, 3,60 schlichte Rohbauhöhe und es gibt viele Gebäude, haben das gar nicht. Von daher fliegt das manchmal schon raus, die Deckenlösung. Aber die Entscheidung als solches trifft natürlich letztendlich der Bauherr oder derjenige, der es bezahlt, der die Pinke hat, der entscheidet letztendlich, ja. Und ist meistens der Bauherr in Abstimmung dann mit dem TGA-Fachplaner oder dem Küchenplaner und wie der Vitali vorhin gesagt hat, je nachdem, was für eine Küche reinkommt, ob es mehr Einzelgeräte sind oder Kochblöcke, wie das angeordnet ist, entscheidet man dann halt, ob man sagt, man macht eine Haubenlösung oder man macht eine Deckenlösung oder die sogenannte Hybridlösung, wo wir wahrscheinlich nachher auch nochmal drüber sprechen.
Haubenlösung, Deckenlösung, jetzt kommt das dritte Hybrid. Was ist das jetzt um Gottes Willen, Vitali?
Ja, eine Hybridlösung ist tatsächlich eine super Kombination. Auch da bin ich wieder mal beim effektiven Herd. Da kann man durchaus auch die Haube über den Herd hängen, aber auch kombiniert mit der effizienten Lüftungsdecke, wo wir dann auch ja die kompletten, ich sag mal jetzt Passivbereichen wird sich das, oder nennt sich das, wo dann die Zuluft, die Beleuchtung und auch die sonstigen Bereiche von der Decke komplett ja abgedeckt sind, dass dann doch auch ja durch diese Effizienz dafür sorgt, dass einmal hygienisch alles passt.
Ja gut, ich sag mal so, dass, ich sag immer, die sogenannte Hybriddecke vereint eigentlich die Vorteile beider Systeme. Ja,
genau.
Ja, wir haben zum einen bei den Hauben ja in der Regel geringere Luftmengen, über die wir sprechen, weil der Abstand von Oberkante Kochfeld, Unterkante Erfassungseinrichtung niedriger ist. Das ist ja eine ergebnisrelevante Größe, die Höhe über der Wärmequelle sozusagen. Und die ist bei Hauben natürlich geringer wie bei einer Decke. Wie wir vorhin gesagt haben, die Decke hängt deutlich höher. Das heißt, in der Regel kommen deutlich höhere Luftmengen dabei raus. Und ich meine, jeder, will, der eine Küche baut oder eine Küchenlüftung, will ja möglichst die Luftmenge gering halten, weil hohe Luftmenge bedeutet hohes Invest. Ich brauche große Kanäle, großes Lüftungsgerät, macht es teuer, kostet viel Platz und so weiter. Also deswegen, wenn ich eine Hybriddecke nehme, kann ich praktisch, da ich ja auch Hauben drin habe, die Luftmenge reduzieren, somit auch das Invest reduzieren, habe aber trotzdem den, im Rest des Gebäudes oder des Raumes eine hygienisch einwandfreie Flachdecke, die Beleuchtung ist genau nach Arbeitsstättenrichtlinie ausgelegt, auf die Luxanzahl, die benötigt wird, kann sie überall öffnen, also sie hat wahnsinnig viele Vorteile und ich muss sagen, bei uns, wenn wir Planungen machen, also ich würde sagen, 70-80% von allen Lösungen machen, bieten wir von vornherein die Hybridlösung an, auch wenn nur eine Haubenlösung abgefragt ist, aber ich sage dann immer, was habt ihr denn mit dem Rest vor, da kommt wahrscheinlich eine bauseitige Gipskartondecke rein, so ist ja meist geplant. Und dann, damit den Leuten dann sagt, was es für Nachteile hat mit dieser Gipskartondecke, Revisionsöffnungen, die man reinmachen muss, die, wenn sie 2-3 Mal aufgemacht worden sind, sehen die unheimlich, ja, dreckig und vergriffen aus in der Regel, ja. Die sind auch nicht schön, die sind teuer. Und bei unserer Decke oder bei einer Flachdecke kann man überall dran.
Ja, aber das ist ja ein wichtiger Punkt, Holger. Ich meine, wir haben ja selber Vertriebspartner, die nur die Haube einsetzen und dann in der Küche eben das machen, was Holger gerade gesagt hat, eine Gipsdecke oder so Büro-Trockenbaudecke machen. Ja. Warum ist das nicht sinnvoll? Erläutert das mal noch kurz.
Ja, genau, das ist ja, also so eine Küchendecke muss ja auch dementsprechend zugelassen sein. Das geht ja schon von der Reinigung her. Dann Abrieb muss oder darf kein Abrieb da sein. Dann der Flammdurchschlag muss auch gewährleistet sein. Und eine Decke hat auch an sich einen Vorteil. Je höher, dass man die setzt, desto mehr hat man oder desto höher ist auch der Luftwechsel, also die Luftwechselrate selber im Raum. Das heißt, bei einer Decke, die zu tief hängt, kann es dann durchaus zu Zugserscheinungen kommen. Das hat man dann auch mit einer Haube, wenn man die Haube dementsprechend niedriger setzt, hat man auch eine kleinere Luftmenge, weil man eben die Thermik vorher erfasst. Aber im Grunde genommen ist da auch, ja, bei so einer Decke, wenn da jetzt auch mehrere Gewerke dran sind, das ist auch halt immer ein Nachteil. Das muss man alles koordinieren. Deswegen so eine Kombination ist ja eine moderne Sache, würde ich sagen.
Was ja auch ein Thema ist, muss man klar sagen, wenn die Decke bauseits realisiert werden soll, also praktisch beim Architekten drin ist und wir reden über eine Gipskartondecke, dann wird häufig auch die Art der Zulufteindringung schlecht gemacht. Das heißt, es werden irgendwelche Lüftungsgitter vorgesehen, es werden oft Rallauslässe vorgesehen, die in Küchen eigentlich überhaupt nichts zu suchen haben, weil die eine hochinduktive Lufteinbringung haben, die erzeugen eine hohe Raumströmung. Das heißt, ich an den Erfassungseinrichtungen, egal ob Haube oder Deckenkörper, hole ich mir so hohe Geschwindigkeiten hin, dass ich einen Unterdruck erzeuge und die Phrasen praktisch aus dem Erfassungsraum rausgesaugt werden. Ja.
Also quasi das ist wieder wegspülen aus Decke, der Haube.
Und wenn, genau, und wenn wir eine Decke bauen, dann machen wir das mit Verdrängungsströmung, mit Quellluft, ja, die auch, sagen wir mal, wieder bei der Luftmengenberechnung schon die Luftmenge runternimmt, weil wir eine bessere Art der Lufteinbringung haben, der Turbulenzgrad ist geringer, ja, der Ausspielgrad wird geringer. Und deswegen, ja, auch das ist ein Argument, immer wieder zu sagen, hier, wenn ihr eine bauseitige Decke macht, wird häufig, weil das einfach unterschätzt wird, immer wieder sehe ich das dann einfach schon im Konzept, Trallauslässe praktisch direkt an der Haube sitzen oder Lüftungsgitter noch schlimmer, ja.
Ja, du sagst jetzt Zuluft. Was auch sehr wichtig ist, ist auch die Beleuchtung heutzutage.
Genau.
Auf die Beleuchtung muss ja das auch ein besonderes Augenmerk gelegt werden.
Ja, das ja, gut, muss man alles kombinieren. Du hast ja vorher gesagt, mit Abrieb, ich habe das geschwind nicht verstanden, aber mit Abrieb, das ist ja das Hygienethema eigentlich.
Aber die ist 6022.
In meiner Küche ist ein Hygienebereich.
Genau.
Wie kannst du da eine Trockenbaudecke oder eine Bürodecke reinbauen?
Gut, das ist ja aus hygienischen Aspekten. Ja, das wird in der Regel schon gemacht. Es gibt ja auch Rasterdecken in Hygieneausführungen. Mhm. Die gibt es also schon. Das gibt die führenden Deckenhersteller haben das im Programm. Gipskartondecken werden in der Regel dann mit der Latexfarbe gestrichen, dass die praktisch rein abwaschbar ist und so weiter, dass die Feuchte unempfindlich ist. Das geht schon. Man kann schon Lösungen machen, aber wie gesagt, es müssen Revisionsöffnungen rein. Ich muss hier oben dran an Brandschutzklappen, Volumenstromregler oder irgendwelche Elektrobauteile, die in den Decken drin sind, muss ich ja regelmäßig dran. Und das ist diese Revisionsöffnung, wenn man die mal gesehen hat in Gipskartondecken. Wie gesagt, es sind zum einen teuer. Und wenn man sie 2-3 Mal aufgemacht hat, man sieht dann einfach, die sehen nicht mehr schön aus. Ja. Und mit unseren Decken oder mit allgemein, egal ob von uns oder jetzt von anderen, wenn ich eine Hygienedecke habe, die kann ich, zumindest bei uns ist es so, an jeder Stelle öffnen. Kommt da einwandfrei rein und kann entsprechend gucken, was geht da drin ab. Und die ist halt auch leicht reinigbar und wie der Vitali gesagt hat, flammendurchschlagsicher und so weiter.
Und wie ist von den Materialien, Vitali? Mal klar, die Hauben, die Decken, die luftführenden Elemente sind Edelstahl, silberfarben und der Rest auch immer Edelstahl? Oder was ist da üblich? Was sind Optionen? Was sind Möglichkeiten?
Also Edelstahl ist natürlich unschlagbar. Edelstahl ist korrosionsbeständig. Ist auch vorgeschrieben durch die Norm, dass gerade bei aufsteigenden Kochphrasen oder als
Abscheidefunktion. Bei der Haube, aber nicht bei der Flachdecke.
Bei der Flachdecke nicht, da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, aber auch da ist es, ich sag mal jetzt, da trifft Design auf Funktion, je nachdem, was für Farbe das man nimmt, was für Material das man einsetzt. Man kann durchaus auch Aluminium einsetzen, jetzt ein Grauton ist, ja, ich sag mal, zeitlos. Und wird durchaus häufig eingesetzt. Grauton kann auch Edelstahl sein. Weiß ist eher modern, kommt ja, viel heller rüber. Andere Farben gibt es natürlich auch, die machen die ganze Decke etwas peppiger. Das kommt immer mehr auch bei Show-Cookings vor.
Ja. Hast nicht du mal ein Projekt gehabt in so einem Food Court im Lebensmittelmarkt?
In der Pfalz, genau, im Baskau-Markt haben wir das gemacht. Ist auch so, diese klassischen reinen Edelstahldecken, wie man sie früher gemacht hat. Früher hat man immer gesagt, du kommst da rein, du hast das Gefühl, du bist irgendwo beim Metzger im Schlachthaus. Ja, ja, weil alles silberfarben ist. Das war ja früher so, sah es wirklich im Schlachthaus aus. Und da will ja auch keiner den ganzen Tag von morgens bis spät in die Nacht oder abends arbeiten. Ja,
ja, aber dann erzähl mir, was habt ihr da gemacht in dem Lebensmittelmarkt?
Da ist eine schwarze Decke reingekommen, ja, weil schwarz ist halt wirklich momentan voll im Trend, gerade in den offenen Show-Cooking-Bereichen, wo die Gäste irgendwo in die Küche reingucken können. Ist schwarz unheimlich trendy, hat natürlich wieder den Nachteil, wir machen ja die Lichtberechnung, müssen ja nach Arbeitsstättenrichtlinien, müssen wir ja die mindestens 500 Lux im Arbeitsbereich garantieren und auch schattenfrei muss die Beleuchtung angeordnet sein. Das heißt, wenn jemand da steht und schneidet Zwiebel oder so, da ist sein eigener Schatten da drauf, dass sich dann die Finger schneidet. Wenn ich eine schwarze Decke habe, ist die natürlich unheimlich lichtabsorbiert, also die
schluckt viel Licht
weg und da habe ich natürlich eine rausch höhere Wattzahlen. Mehr Anzahl an Lampen und macht die Sache wieder teuer. Deswegen, was du vorhin gesagt hast, Vitali, absolut korrekt. Aluminium und so ist auch super geeignet. Viele sagen dann, eine weiße Decke, oh, das kostet mir wieder so viel Geld. Dann sage ich immer, ja, wenn ihr eine weiße Decke nehmt, könnt ihr aber in der Regel locker 10-20% Beleuchtung einsparen, weil die weiße Decke einfach viel besser das Licht reflektiert und der Raum an sich schon heller ist. Also das ist nicht unbedingt ein Faktum, dass die lackierte weiße Decke teurer ist wie die Alu-Naturdecke.
Ja, vom Preis her gibt sich das, also schenkt sich da nichts, aber ich sag mal, das ist auch, je nachdem, wie der Betrachter das für sich entscheidet. Aber wie du schon sagst, das Design kommt immer mehr. Das ist ja, das Design trifft auf tatsächlich Technologie und das ist gut, dass man das sozusagen auch so wählen kann, weil die Technik selber, so eine Decke zu lackieren, es ist nicht mehr so wie früher, dass man da wie so ein Autolack draufsprüht, sondern das wird auch pulverbeschichtet. Und das macht das schon sehr, sehr, sehr robust. Also die Farbe, die blättert da nicht ab, die bleibt da ewig dran haften.
Das heißt, in dem Projekt, da war dann auch der Edelstahl mit einer schwarzen Farbe pulverbeschichtet. Genau. Und die Flachkassetten.
Bis auf die Abscheider.
Genau, die Abscheider sind die so geblieben, aber der Rest, die Deckenkörper oder auch die Hauben haben wir schon häufig geliefert, dass die Hauben komplett schwarz waren und nur die Abscheider, die drinstehen, praktisch dann aus Edelstahl. Gibt dann auch einen mega Kontrast.
Ja, genau.
Sieht auch mega aus, muss man ganz klar sagen. Ja.
Genau.
Und dann noch der Punkt, wenn wir gerade jetzt über Edelstahl reden, bei uns sind ja die Produkte Edelstahl rostfrei gelabelt. Was bedeutet das? Was ist da dahinter oder was steckt da dahinter?
Das wäre mit einem Wort Sicherheit. Also Edelstahl bringt natürlich gerade in Zusammenhang mit aufsteigenden Dämpfe, Fett, Phrasen, was halt bei so einem Kochprozess alles passiert, tagtäglich, 8 Stunden lang, da ist Edelstahl schon, ich sag mal, ja, sehr geeignet dafür.
Ich meine die rostfreie Zertifizierung. Wir labeln ja unsere Produkte Edelstahl rostfrei.
Das geht ja bis in die Fertigung auch rein. Ne? Ja.
Dass wir das tatsächlich liefern und nur mit Edelstahl oder ich sag mal rostfreien Material arbeiten bei uns und auch kein Schwarzblech nutzen, das sichert halt natürlich, dass da jetzt nirgendwo irgendwie das Edelstahl korrigiert.
Weil ich meine, da machen ja viele Marktbegleiter auch einen Schmuh, die labeln Edelstahl rostfrei und haben eine Produktion, wo sie verzinkte Stahlbleche und Schwarzbleche.
Viele machen sich ja gar keine Gedanken darüber, was das überhaupt bedeutet, eine reine Edelstahlfertigung zu haben oder die Zertifizierung Edelstahl rostfrei, wie es ja genannt wird. Ne? Dass das wirklich bedeutet, dass auch die Maschinen, die Werkzeuge kontaminiert werden, wenn ich mit Materialien arbeite, die nicht Edelstahl sind. Das heißt, wenn ich jetzt mit einer Blechschere zum Beispiel vorher ein normales Blech schneide und dann nachher auf Edelstahl gehe, habe ich das Problem, dass an der Schnittstelle Korrosion auftritt und das Material praktisch einen Schaden nimmt.
Ja, aber sowas ist ja im Markt auch niemand klar. Sowas darf normal nicht Edelstahl rostfrei gelabelt werden. Ja. Das darfst du nur, wie du gesagt hast, dann darf deine Schneide, deine Kantmaschine nur mit hochlegierten Stählen in Berührung kommen. Punkt. Und nicht mal so. Dann ist das nicht Edelstahl rostfrei.
Ja, das ist das bei uns bei Reven auch ganz klar so gesetzt, dass da absolut nur nicht rostfrei, also nur rostfreie Stähle.
Das Problem haben wir ja überall, dass viele Sachen einfach angegeben werden, bestätigt werden. Das ist ja unser täglich Brot. Dass ständig irgendwo Sachen, die wir, wo wir teilweise sogar Patente drauf haben, dass einfach irgendwelche Leute da Haken dran machen auf unsere Leistungsverzeichnisse und sagen, gleichwertig, aber nicht, nicht ansatzweise Nachweis gebracht werden kann. Und das ist natürlich in dem Bereich kein bisschen anders. Mhm.